Hört ihr mich? Ja. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ich bin auch sehr dankbar für den Lobpreis. Da sind ja einige Sätze gefallen, die genau mit dem zu tun haben, was wir heute uns betrachten wollen, einen Psalm. Und was mir so auf dem Herzen liegt. Und ich habe die große Erwartung und Überzeugung, dass es vor allem Gott ist, der unser Herz berührt. Es ist so, ich lese regelmäßig die Psalmen Jahr aus, Jahr ein, aber aus Überzeugung, weil sie wirklich sehr viel auch zu mir sprechen. Und einen Psalm, den wir heute betrachten werden, den habe ich immer sehr schnell überlesen, weil ich dachte, das ist mir zu überheblich, was da drin steht. Wie kann man so etwas sagen, was sich so demütig anhört, aber in meinen Augen, wenn ich jetzt an mich denke, eigentlich schon überheblich ist, wenn man sowas sagt. Und dann habe ich mich die letzten Monate mehr damit beschäftigt und habe vor allem auch erlebt, und deshalb möchte ich uns auch eine gewisse Zeit der Ruhe geben, zu Beginn, dass ihr selber den Psalm lest, weil ich glaube, dass Gott selbst mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit in dein Herz hineinspricht. Dann das, was heute Gott, vor allem Gott weitergibt, das spricht vor allem zu deinem Herzen, zu deiner Situation, in dein Leben hinein. Ich kenne die wenigsten von euch persönlich. Aber was dein Leben ausmacht, was dich bewegt, wo du stehst, was du dieses Jahr vor allem vielleicht an Herausforderungen hattest, an Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten, in denen du noch stehst, Nöte, Sorgen, Krankheit. Gott kennt dich. Und deshalb, es ist ein kurzer Psalm. Manche werden sagen, super Thomas, dann sind wir heute mit dir mal schnell fertig. Dann wird es keine lange Predigt. Er hat nur 3 Verse, es ist nicht der kürzeste, 117 ist es nicht, aber nah dran. Er gehört zu den kürzesten, es sind 3 kürzeste mit 3 Versen, 131, 131. Ihr dürft ihn gerne, wenn ihr Bibeln habt, iPhones und ähnliches, aufschlagen und 131 die Verse lesen. Ich möchte nachher noch lesen, aber jetzt selber für euch lesen und 1-2 Minuten euch geben, dass ihr selber reflektiert und durch Gottes Geist auf euch sprechen lasst, was sagt der Psalm dir in dein Leben hinein. 131, Psalm 131, ein Wallfahrtslied Davids. Psalm 131, ein Wallfahrtslied Davids. Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, die mir zu hoch sind. Ja, ich habe meine Seele beschwichtigt und gestillt und so ist meine Seele in mir wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Israel, vertraue auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich den zur Vergangenheit gelesen habe, dachte ich immer, Thomas, das kann ich ganz und gar nicht sagen, ehrlich vor Gott, ich bin nicht stolz und nicht hochmütig. Oder beschäftige mich mit Dingen, die mir zu hoch sind. Das mache ich sogar teilweise ganz gerne. Und dann dachte ich mir, was ist mit David los, dass David sagte, das ist meine Haltung vor Gott. Ein Wallfahrtslied steht da, oder ein Stufenlied. Es sind 15 Psalmen von 120 an bis 134, sogenannte 15 Stufenlieder. Und im Talmud steht drin, dass vor der über 2000 Jahren, als es den Tempel noch gab, gab es 15 Stufen, so sagt der Talmud, sag ich mal, vieles war auch, aber es ist nicht die Bibel. 15 Stufen, da gab es ein Areal, wo die Frauen sich versammelt haben, 15 Stufen zu einem höheren Areal, wo die Männer waren und die Priester. Und auf jeder Stufe haben sie einen Wallfahrtspsalm gelesen. Stufe 1, 2, 3 und auf der 12. Stufe diesen Psalm. Ganz laut verkündet, das Volk hat mit eingestimmt, 3-mal im Jahr zum Passafest, zum großen zum Laubhüttenfest und zum Wochenfest, wenn sie kamen, hat das ganze Volk diesen Psalm und die anderen 14 Psalmen ganz laut proklamiert. Immer wieder neu. Jetzt werden wir sagen, gut, den Tempel gibt es nicht mehr, die Stufen gibt es nicht mehr, wir sind jetzt in der Freikirche, Leib Jesu Christi, 21. Jahrhundert, was interessieren mich Stufenlieder? Ich dachte mir aber, was macht das für eine Haltung, wenn ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinde, eine Familie, ein Hauskreis, eine Gemeinschaft, ein Ehepaar, ein Single mit dieser Haltung kommt zu den Versammlungen jeden Sonntag, steht auf und sagt, Herr, mein Herz ist nicht stolz. Mein Blick ist nicht überheblich. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die mir zu hoch sind. Ich bin wie ein gestilltes, entwöhntes, zufriedenes Kind in deinen Händen, in deinen Armen. Und all die anderen Psalmen, wo es um Jerusalem geht, um ein Miteinander, Psalm 134, 35, wo ihr lest, siehe, wie fein, wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern zusammen sind in Einheit. All das haben die proklamiert. Und ich glaube, wenn ich das proklamiere und laut sage, es macht was mit meinem Herzen. Es macht was mit meiner Gemeinschaft. Es macht was mit meinem Leben, mit meiner Ehe, Familie, mit deinem Umfeld. Und das hat das ganze Volk Jahr aus, Jahr ein getan. Nun, wie kam David dazu? Es ist ja ein Wahlfazit Davids. Nicht jedes dieser Stufenlieder war von David. Und wenn ich mir ein Stück weit kurz zusammengefasst, die meisten von euch kennen David, den König David, den großen König David. Der achte von lauter Brüdern, der achte, der kleinste, der kleine Pimpf, der jüngste. Aber berufen von Gott, der große König Israels zu werden. Dann ist er vielleicht mit 16, 17, 18 Jahren, ich weiß es nicht genau, die Bibel lässt es offen, kommt er an den Kriegsschauplatz, das ganze Volk, das Heer Israels, zittert, einschließlich König Saul, zittert und hat Angst vor diesem Goliath. Und David kommt nicht, wie es die Brüder ihm unterstellen und sagen, ja, du bist ja nur neugierig, willst hier schauen, was geht hier ab. Er kommt, weil er Gott im Herzen hat, weil er als Hirte gegen Bären und Löwen kämpfte. Und ihr kennt die Geschichte, er besiegt Goliath, er trägt den Kopf davon, er kann die Tochter Sauls heiraten, er hat eine große Karriere vor sich, aber er hat auch viel Verfolgung. Er muss eine Zeit lang bei den Palästinensern, bei den Philistern leben. In einem fremden Land, in Feindesland. Eine Frau, die über ihn lacht, als er die Bundeslade heimbringt nach Jerusalem. Und der tanzt und der sich entblößt, bis aufs Untergewand. Und er tanzt vor Gott. Und er sagt zu der Frau, zu Michael, weißt du was? Ich werde mich vor Gott noch mehr demütigen. Ich werde mich vor Gott noch geringer machen. Ich bin zwar von Gott als König berufen, aber ich mache mich noch geringer. Ein Absalom, der seine Absetzung will und selber König sein will. Ein Amnon, der die Halbschwester vergewaltigt. Und David hat so viele Krisen erlebt. Eine große Berufung in seinem Leben, aber so viele Niederschläge, so viele Krisen. So viele Höhen und Tiefen. Und die kennt ihr in eurem Leben sicherlich auch. Auch wenn dein Name nicht David heißt oder David heißt. Auch du kennst Nöte, Höhen, Tiefen, Krisen. Ehe, Familie, Arbeitsplatz, Umfeld, Gemeinde, wo auch immer. Vielleicht steckst du mittendrin, vielleicht beginnt sie morgen. Gott kennt so ein Leben. David kannte so ein Leben. Er kennt es. Und irgendwann kam er zu diesem Punkt, denn irgendwann hat er den Psalm ja geschrieben. Da glaube ich Gottes Wort, ein Psalmlied Davids, ein Wallfahrtslied Davids. Irgendwann, am Lauf des Prozesses, kommt er zu der Erkenntnis und sagt dann den Vers, den ihr alle gelesen habt, Herr. Und das ist ein einfaches Wort, aber es sagt so viel von der Haltung Davids. Und das berührt mich an David. Er sagt nicht, Mama, Papa, Seelsorger, Coach, Mentor, Internet, Seelsorgebuch. Er sagt, Herr, Herr, Jahwe, wo bist du? Er geht zu ihm. Und Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, dich Gott kennen und den du gesandt hast, das ist das wahre, das ewige Leben. Dich Gott kennen. Und was mich so begeistert, das bin halt ich, der David hat die Bibel nicht gehabt. Der hat den Geist Gottes nicht gehabt, so wie wir. Er hat die Gemeinde nicht gehabt, wie wir. Wen hat er gehabt? Die 5 Bücher Mose, die Tora, ein paar Propheten und dann sein Herz und Gott. Sein Herz und Gott. Und dann geht er zu Gott und sagt, Herr, Herr, ich komme zu dir. Mit meinem Leben, ich komme zu dir. Vieles andere hat er nicht gehabt, was wir heute alles im Luxus haben, auch im geistlichen Luxus, in dieser Großzügigkeit und in dieser Menge, hat er nicht. Er kommt zu Gott und sagt, Herr, so geht es mir. So geht es mir. Und ich kann mir vorstellen, wie er gesagt hat, Herr, in meinem Leben, und da kann ich mich voll mit David einklinken, sonst habe ich nicht viel gemeinsam mit diesem wunderbaren Mann Gottes, aber da ist viel Stolz gewesen, viel Stolz und Hochmut, viel Überheblichkeit, viel Besserwisserei, viel, ja, das weiß ich schon, das kann ich schon, das kriege ich hin, das kriege ich selber hin. Und so kam David irgendwann zur Erkenntnis, sagt, Herr, ich komme zu dir, denn kein Mensch kann mir jetzt helfen, ich komme zu dir in all den familiären, politischen, königlichen und Schwierigkeiten, in all den Nöten, in all den schönen Momenten, die er hatte. Ich bringe alles jetzt zu dir, Herr, zu dir. Und da möchte ich euch alle ermutigen, möchte uns und mich immer wieder neu ermutigen. Egal, wo wir stehen, egal, wie es uns geht, was uns gerade bewegt, die erste und beste, eigentlich die einzige Adresse ist wirklich Gott. Gott, der Vater. Wir haben vorhin auch von ihm gesungen. Wir kommen zu ihm. Und er ist immer da mit den offenen Armen und offenem Herzen. Und er freut sich von Herzen, wenn wir kommen zu ihm und sagen, Herr, Yahweh, so sieht es in meinem Leben aus. Er weiß es ohnehin schon. Er freut sich. Wie oft, und da sind natürlich unsere Frauen hier in der Gemeinde und Frauen generell im Vorteil, die wissen, was es heißt, ein Kind kommt zu ihnen und wird gestillt. Die wissen das, was es heißt. Das kann ein Mann, sag ich mal, in seltensten bis gar keinen Fällen erleben, was es heißt, ein gestilltes, selbstgestilltes Kind in die Arme zu ertragen. Und so kommt David mit dieser Haltung und sagt, Herr, mein Herz ist nicht hochmütig. Zu welchem Gott kommt er? Er kommt zu dem einzig wahren Gott. Und mich provoziert es natürlich schon, ich musste mich dann auch dann immer wieder demütig halten, wenn dann so im Alltag Geschichten kommen wie, das sind alles die gleichen Götter, gerade mit Islam und so, da kommt mein altes Fleisch hoch, da will ich immer wieder weiß und demütig sein, aber das provoziert mich schon, denn der Gott der Bibel, und das sage ich mal hier darf ich sagen, ist der einzig wahre Gott, das ist der Gott Israels, das ist der Gott Abrahams und Jakobs, und es gibt keinen anderen Gott außer diesem Gott. Kein Allah und nicht im Buddhismus, Hinduismus, nirgends. Es ist der einzig wahre Gott und zu dem, der uns erschaffen hat, zu dem kommen wir. Zu Yahweh. Der ist, der war und der alle Zeit sein wird. Und wenn wir die nächsten Verse betrachten und zwar Augen halten, wenn ihr zu diesem Gott kommt, der sagt, ich bin, der ich bin, dann möchte ich auch über unserem Leben wissen und du darfst es über deinem Leben wissen. Dieser Gott tut, was er tut, und er ist, was er ist. Und ich bin nicht Gott. Dieser Gott tut, was er tut, und er ist, wer er ist. Wir dürfen unser Herz ausschütten vor Gott. Wir dürfen unsere Nöte sagen. Wir dürfen sogar mit ihm verhandeln, wie Abraham, als es um Sodom und Gomorra ging. Wir dürfen alles tun. Aber eins, und das hat David hier ausgedrückt, wir werden es sehen. Wir sind nicht Gott. Und wir dürfen uns auch nicht anmaßen zu denken, wir haben Gott zu sagen, was er zu tun hat. Sage ich mir selber. Ihr dürft selber für euch entscheiden, aber wir haben Gott nicht zu sagen, was er zu tun hat. Und ich werde nachher nur sagen, was die Herausforderungen auch in meinem Denken, in meinem Glaubensleben sind, wo ich oftmals denke, Gott, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Das weiß ich nicht. Der erste Punkt. Er sagt, mein Herz ist nicht hochmütig, meine Augen sind nicht stolz. Es sind ja dreimal Nicht-Botschaften. Viele würden ja sagen, psychologisch gesehen, pädagogisch gesehen, oh Mann, David, wie kannst du nur Nicht-Botschaften? Unter aller Kanone. Naja gut, aber David war ehrlich. Er sagt ehrlich, ich will das nicht sein und das nicht und das nicht. Warum? Weil er genauso wie ein Thomas nämlich weiß, das sind die größten Herausforderungen in meinem Leben. Das sind die größten Herausforderungen. Angefangen in meinem Herzen, mein Herz ist nicht hochmütig. Weil so schnell jeden Tag neu, am Montag schon, ich steige ins Auto ein, ich bin der beste Autofahrer. Und am Arbeitsplatz weiß ich auch, wie es abgeht. Und meine Ehe, klar weiß ich meiner Frau zu sagen, wie es abgeht. Kinder, Erziehung habe ich, das ist mein Name. Ich weiß, wo der Hammer hängt. Ja, und so geht es im Kleinen wie im Großen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Hauskreis, was weiß ich, Kreis so, Predigt so. Ich weiß genau, was richtig ist. So schnell geht es. So ist es doch. Und deshalb, mein Herz ist nicht hochmütig. Wie verhalte ich mich meinen Arbeitskollegen gegenüber, die nicht in meinem Sinne gläubig sind, aber vielleicht doch mal mehr wissen als ich? Oder mein Chef? Oder der Autofahrer, der vielleicht doch recht hat, ja, rechts vor links hat doch einen Aspekt. Oder rote Ampel hat doch eine Bedeutung. Wie auch immer, mal krass gesprochen. Aber so schnell regen wir uns über andere auf und wissen doch, wie es richtig zu sein hat und zu sein scheint. David sagt, mein Herz ist nicht hochmütig. Und diese Haltung, was mich beeindruckt, David als König, als Mann Gottes, von dem Gott wiederholt sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und er sagt, Gott, mein Herz ist nicht hochmütig. Er hat so viel Verheißung bekommen, er sollte ein großer König werden und sein ganzes Geschlecht sollte nicht aufhören zu regieren. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage. Und David sagt nicht, ha, das hefte ich mir jetzt ans Revers, das klopfe ich mir jetzt selber auf die Schulter und sage, was bin ich für ein toller Mann, ich David, der König Israels. Nein, David sagt ganz demütig, mein Herz ist nicht hochmütig. Und ihr lest in verschiedenen Stellen in Sprüche 16, in Jakobus 4, Vers 6 und 1. Petrus 5, Vers 5, heißt es immer wieder, Gott, wortwörtlich, sogar in Sprüchen heißt es, Gott hasst den Stolzen. Gott hasst den Stolz. Aber er erbarmt sich über den Demütigen. Er erbarmt sich über den Demütigen und geht auf den Demütigen zu. Und da, das möchte ich mir selber sagen, viele von uns, ich kenne wirklich nicht alle, viele von uns, wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes, Jesus ist unser Retter, Erlöser, wir haben das Leben. Aber ich möchte mir, dann rede ich halt nur zu mir, mir nicht anmaßen zu sagen, es ist nicht immer wieder Stolz da. Es ist beim Bibellesen kann der Stolz kommen. Ah, habe ich schon begriffen, weiß, wie es geht. Einschließlich Urtext, einschließlich Auslegung, einschließlich Kommentare. Nur, praktiziere ich es dann, wenn Bruder und Schwester vor mir stehen? Wenn ich dann Herausforderungen habe, schräg angeschaut werde, mal nicht die gleiche Kenntnis habe, praktiziere ich es dann? Tue ich es dann? Und Gott sagt, er widersteht dem Stolzen, aber er naht sich dem Demütigen. Jakobus 4, 1. Petrus 5. Lest selber nach, ihr könnt ja heute googeln und Internet gibt es ja alles. Gebt Stolz ein und schaut, was sagt Gott über Stolz? Aber warum ist Gott so gegenüber dem Stolzen? Warum ist das stolze Herz so gefährlich? Weil Jesus selber sagt von sich, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Weil es ganz und gar nichts Göttliches an sich hat. Stolz ist wieder göttlich. Satan und seine Engel haben Stolz in sich. Als Kind Gottes will ich Gott widerspiegeln. Und Gott hat keinen Stolz in sich. Obwohl er in meinen Augen der einzige, vielleicht universal weit wäre, der wirklich stolz auf sich sein könnte. Aber er hat die Haltung nicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, weil er immer den Blick fürs Gegenüber hat. Jesus für den Vater, er hat sein ganzes Leben dem Vater übergeben. Der Vater für Jesus, der sagt, Jesus, mein Sohn, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Der Heilige Geist, der Gott den Vater zu Gott dem Vater und zu Jesus führt. Das ist die Haltung der Dreieinigkeit. Das ist auch die Haltung der Engel, die im Himmel bleiben durften. Sie haben Gott geehrt. Sie haben sich nicht selber die Ehre gesucht. Deshalb hat Gott und hasst er den Stolz, weil es ganz und gar nicht seinem Wesen entspricht. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und gerne wollen wir alle doch immer mehr gottähnlich werden. Wir freuen uns, wir sehnen uns nach dem Himmel, nach himmlischen Gefilden, zu sagen, ich begegne Bruder und Schwester und es gibt keinen bösen Gedanken mehr, kein böses Wort mehr, keine böse Haltung mehr, keine böse Reaktion. Ich bin realistisch genug, das gibt es hier auf Erden nicht, das liegt schon an mir, das liegt schon an meiner Person. Aber das zu wissen und das anzustreben, kein stolzes Herz, alle Achtung. Und da möchte ich uns selber sagen, in der heutigen Zeit, auch teilweise sage ich mal Psychologie, Seelsorge, also ich bin da nicht absolut nicht der Experte, aber manchmal empfinde ich, will es mal so vorsichtig ausdrücken, manchmal empfinde ich, dass wir schon einen zu großen Schwerpunkt auf unser Fühlen und Wollen richten. Auf Fühlen und Wollen. Und sehr schnell, ja, mach das, ich kenne doch so tolle Sprüche bei uns am Arbeitsplatz, die kommen halt aus einer anderen Richtung, ja, da geht es immer um das Fühlen und Wollen und das traust dir nur zu, du schaffst es schon, dann wird schon alles und wie auch immer. Aber das hat was immer auch mit Fühlen, Wollen hat auch etwas mit Stolz zu tun. Denn nach dem Motto, es geht ja um meine Gefühle, um mein Wollen. Stehen die immer im Einklang mit Gottes Wort? Stehen die im Einklang mit Gott, der mich erschaffen hat, mit meinem himmlischen Vater? Es kann sein, Aber ich maße mir nicht an zu sagen, es ist immer mein Fühlen und Wollen im Einklang mit Gott und seinem Wort und mit seinem Geist. Und die Haltung hat David, als er sagt, mein Herz ist nicht hochmütig. Da ging es vor allem die Haltung Gott gegenüber, in seinem Herzen. Der nächste Vers, ich gehe und meine Augen sind nicht stolz. Da geht es vor allem darum, meine Haltung Bruder und Schwester gegenüber, dem Nächsten gegenüber. Man könnte auch heute sagen, ich bin nicht arrogant. Also ich bin ja froh, dass Leute es mir gesagt haben. Ich kann mich heute noch entsinnen, nicht nachtragen, nicht böse, sondern ehrlich, weil ich ein gutes Gedächtnis habe, weiß heute noch, wer mir gesagt hat, dass ich arrogant bin. Und ich bin froh, dass sie es mir gesagt haben. Ja, ich bin froh, dass sie es mir gesagt haben. Weil es kann ja sein, Thomas, du wirkst manchmal so und so, aber gut, am besten hat meine Frau mich, klar, und die Familie, aber es gibt auch durchaus Situationen, wo ich arrogant gewirkt habe. Ich habe auch nur gewirkt. Aber ich bin froh, dass die Leute es mir gesagt haben, weil ich mich ja reflektieren konnte dadurch. Und David sagt, Herr, meine Augen sind nicht stolz und hochmütig. Und da geht es um das, wie David mit den Menschen um sich herum umging. Und das beeindruckt mich immer wieder. Er hat dem Saul nicht den Kopf abgeschlagen. Er war doch der offizielle Nachfolger, von Gott bestimmt. Hätte er nicht hingehen können? Entgeht ihm wie auch immer die Situation, er ist also nah dran, hat das Schwert, hat sogar ein paar Raubolde neben sich, jetzt bringen wir ihn um. Du bist der Nachfolger, wir wissen es doch, bist du schon gesalbt, passt doch alles. Nein, David hat sich gedemütigt, hat gewusst, der Zeitpunkt, wenn er eingesetzt wird, den bestimmt allein einer, das ist Gott. So hatte selbst Saul, der ihn verfolgte und sogar töten wollte, mit dem eigenen Speer, nichts Böses gesagt, nichts Böses getan. Als er auf dem Weg nach Ziba war mit seiner Mannschaft, da kommt ein Schimi und flucht ihn und sagt, König David, und was weiß ich, hat nicht mal König genannt, hat David verflucht und schimpft über ihn. Und er war von der Sippe von Saul und war böse auf David, weil er der Nachfolger war und nicht mehr Saul, und flucht ihn und wirft Steine auf den König, auf den zukünftigen König. Dann sind ein paar starke Helden Davids da und sagen, David, das lassen wir uns nicht bieten. Dem schlagen wir uns den Kopf ab. Und was sagt David? Habt ihr noch alle? Werde ich jetzt diesem Mann den Kopf abschlagen? Wenn Gott es zugelassen hat, dass er mir flucht und dass er Steine schmeißt, sagt David nur eins. Da bin ich berührt. Sagt David nur eins. Vielleicht wird Gott diesen Fluch zum Segen wenden. Wow, was für eine Haltung. Denkt dran, nach dem ersten Gespräch, nach dem Gottesdienst, wie schnell kommen dann Gefühle hoch? Jetzt könnte ich vielleicht nicht gerade den Kopf abschlagen, im übertragenen Sinne, aber ich könnte zumindest meine Meinung sagen, das ist klar und deutlich. Wie schnell geht es? Ich will nur sagen, wie schnell geht es im Alltag unter Bruder und Schwester? Wie schnell zwischen Ehepartnern? Wie schnell zwischen Eltern und Kindern? Im Hauskreis? So schnell. Und David sagt, meine Augen sind nicht hochmütig. Das ist einer, der mir flucht, der mir Steine wirft, der sich über mich erhebt, sagt David, nein, wenn Gott es zulässt, vielleicht wird Gott diesen Fluch es sogar zum Segen wenden, und er hat es getan. Beeindruckt mich diese Haltung, zu sagen, ich habe kein hochmütiges Herz und meine Augen sind nicht stolz. Und die Frage, das will ich mir selber auch sagen, du stehst morgens vor dem Spiegel, du gehst in den Alltag, mit welchen Augen, mit welcher Haltung, und wir alle kennen die arroganten Blicke, meistens von den Gegenübern. Wir sehen uns ja zu selten. Nur wie wirke ich auf andere? Und ganz ehrlich, es ist gerade meine Eigenschaft, die habe ich nicht, ich übe dran, aber ich bewundere wirklich Menschen, die von Herzen, sage ich mal, und von Herzen so eine, wie soll ich sagen, ja, so eine fröhliche, gute, also eine gute, gesunde, fröhliche Ausstrahlung haben, mit ihren Augen, mit ihrem Mund, mit ihren Wangen, einfach so fröhlich auch und wohlwollend und offen so durch den Alltag gehen. Gibt ja, ihr kennt vielleicht manche. Verzeiht das selber, ich weiß es jetzt nicht, aber oder auch nicht, das sieht man ja selber, sehr, sehr kritischer sich selber gegenüber. Aber es gibt auch solche Menschen. Und da finde ich so diese Grundhaltung herausfordernd und schön zu sagen, ja, gerade im Alltag, wo es dunkel ist, wo es schwierig ist, wo so viel auch nur Enge ist und Blick nach unten und wenig Freundlichkeit, dann mit aufrichtigem Blick, mit offenem Herzen, mit offenen Augen, gütigen Augen unterwegs zu sein. Und sagen, ich bin nicht arrogant. Ich bin offen für die Menschen. Ich kann nicht alle Not beseitigen. Ich kann nicht jedem Menschen helfen in aller Not. Aber ich bin zumindest vom Blick her offen und nicht arrogant. Und das will ich mir jeden Tag neu wieder vornehmen und sagen, ja Herr, wie erscheine ich dem Menschen? David sagte, ich bin nicht arrogant, meine Augen sind nicht stolz. Wir lesen in Philipper 2, Vers 4, dass wir einander höher achten sollen als uns selbst, dass wir das Glück des anderen, sage ich mal, die Versorgung des anderen, das Wohlergehen des anderen, Philipper 2, die ersten Verse, mehr suchen sollen als unsere eigene Versorgung, unsere eigene Not. Ihr könnt einen kleinen Test machen, bei Gelegenheit, wenn ihr in Gesprächen seid, dann setzt ihr euch ins Auto oder geht nach Hause oder seid dann zu Hause, abends bevor ihr einschlaft, dann denkt an die Gespräche zurück. Was habt ihr von dem Gegenüber mitgenommen? Oder was habt ihr überwiegend von euch selber erzählt? Und dann ist es schon ein Stück weit ausdrucksweise, wo ist mein Herz und wo sind meine Augen? Meiner mir mich? Oder auch mal deiner, du und dich und deine Situation? Und das finde ich beeindruckend bei David. Das bin ich beeindruckt bei David. Wenn David von sich jetzt hier spricht, sagt er vor allem, was er nicht sein will. Aber den Blick auf Gott gerichtet. Und auch wenn er sagt, keine überheblichen Augen auf das Gegenüber, weil er sagt, ich will offen sein für die Menschen. Ich will offen sein für meine Familie. Ich will offen sein für die Menschen, selbst die mir fluchen. Ich will offen sein für die, die meine Feinde sind. Wie begegne ich ihnen? Was für eine beeindruckende Haltung. Und wie gesagt, wir sind auf dem Weg. Denn es kommt ja das Ziel, wir sind auf dem Weg. Aber David wusste, wenn mein Herz nicht stolz ist und mein Blick nicht arrogant ist, mein Blick nicht überheblich ist, dann habe ich ein gutes Ziel vor mir. Was auch wichtig ist, bei dem Aspekt noch, die Augen sind nicht stolz, und das möchte ich uns auch noch kurz mitgeben, das hat ja mit dem Vergleichen zu tun, auch wenn man arrogant ist, dass man sich gerne vergleicht, und das im Alltag, wir sind alle in der Gefahr, in der Herausforderung, dass wir aufpassen und nicht anfangen, uns zu vergleichen. Denn sehr schnell werden wir den anderen nach unten drücken, oder den anderen ungerechtfertigt nach oben heben. Und beides ist nicht okay. Das hat mit dem Blick zu tun. Meine Augen sind nicht überheblich. Entweder, ja, okay, du bist der Kleine, der Geringe. Ja, Gott liebt dich auch, aber ich bin halt ich und du bist du. Oder nach oben, ja, wie klein bin ich, wie toll bist du da oben. Und es hat David gesagt, nein, lass das nicht tun. Mein Blick gehört auf Gott gerichtet, primär auf Gott. Er sagt mir, wer ich bin und er sagt mir, wer ich in ihm bin. Und auf dieser, sag ich mal, gesunden geistlichen Augenhöhe wollen wir miteinander umgehen. Denn wenn Gott uns erschaffen hat, vor Grundlegung der Welt, wie wir an verschiedenen Stellen lesen, auch Psalm 139 und in Epheser, dann hat er sich genau überlegt, warum hast du diesen Zeitpunkt bekommen von Gott, dass du zu diesem Zeitpunkt auf der Welt kommst. Nicht im 18. Jahrhundert, nicht vor 500 Jahren, auch nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Warum kamst du als Mann oder Frau auf die Welt? Warum kommst du klein oder groß auf die Welt? Warum kommst du mit blauen Augen, grünen Augen? Stärker und schwächer auf die Welt. Warum? Weil Gott es vor Grundlegung der Welt in seinem Buch schon geschrieben hat. Weil er dich kennt, weil er genau wusste, ich will, dass du, wie du auch heißt, wer du auch bist, wo du auch lebst, genau der bist, der du bist. Dass du der bist, wer du bist. Und das ist doch die Haltung. Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, die mir zu hoch sind. Und das ist der nächste Punkt von den drei Schritten, bevor wir zu dem Ziel kommen. Und das ist das, was ich gerade in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren so lernen durfte, weil es gibt Bereiche, nur ansatzweise möchte man sagen, ich persönlich eine riesen Herausforderung, um nicht zu sagen Problem, aber vielleicht Thema kann man sagen, Männer sagen Thema, gibt keine Probleme, damit, dass es so krasse Verfolgungen gibt auf der Welt, während wir hier sitzen, vor 1, 2, 3 Wochen in Kongo werden so und so viel enthauptet. Jetzt vor 2 Tagen wieder in Nigeria werden so und so viele, natürlich kann ich sagen, Thomas lässt die Nachrichten nicht, aber na gut, aber ganz unberührt lässt mich halt auch nicht. In Nigeria wieder wurden Hunderte entführt und allein zu wissen, seit Jahrzehnten in Nordkorea, das und das, das ist so ein Thema, was mich immer wieder herausfordert, verfolgte Christen zur gleichen Zeit, wo ich dann, sage ich mal, von meiner Seele die größte Herausforderung habe, Herr, warum lebe ich in Deutschland? Warum lebe ich in einem Land, in dem ich einen Job habe, eine warme Wohnung, 2 Autos, Frau, Kinder, es mir gut gehen darf. Warum lebe ich da und nicht tausende Kilometer in Zentralafrika oder im Osten in Nordkorea? Und das bringe ich immer wieder auch Gott. Klar bete ich für das Thema, für die Menschen. Trotzdem lässt es mich nicht los. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jeder geht unterschiedlich damit um. Ja, was ich jetzt selber in den letzten Wochen erfahren habe, und ich sage nicht, dass es die Lösung ist, das ist die Lösung, aber es war für mich jetzt ein Frieden. Und damit sage ich nicht, diese Themen sind egal, und es ist Gott kalt, sondern was mich berührt hat, war das dann, dass da steht, so steht es im Urtext drin, ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und sonderbar oder wunderbar sind. Und es war für mich der Frieden zu finden, Gott, es gibt definitiv Dinge hier auf der Erde, die kann ich mit meinem kleinen Verstand, mit meiner Seele und mit meinem Herzen nicht begreifen. Und ich wäre anmaßend zu sagen, Gott, ich will es begreifen hier auf Erden. Weil Gott sagt, Thomas, du wirst nicht auf alle Dinge im Kleinen wie im Großen Antworten finden. Und auch die von Gott bekommen, nicht hier auf Erden. Vielleicht nicht mal in Ewigkeit, ich weiß es nicht. Denn das Thema Leid ist ein Thema, was viele herausfordert, im Kleinen wie im Großen. Warum sterben Babys? Warum sterben Frauen, die vielleicht gerade frisch verheiratet sind mit 22? Und andere werden 100 Jahre alt. Warum gibt es da Not und da Krieg und da Frieden und da Glück und da Urlaub und da Arbeitslosigkeit? Ich habe keine Antwort drauf. Aber ich habe auch gemerkt, Gott, was ich nicht möchte, Vater im Himmel, was ich nicht möchte, dass diese Themen meine Zufriedenheit und meinen Frieden mit dir und die Beziehung mit dir belasten und stören und immer wieder im Wege sind. Ich möchte es wie ein grad gestilltes Kind voller Zufriedenheit in deinen Händen lassen und so stehen lassen und nicht mehr ständig vor den Augen tragen und ständig mich belasten und beeinflussen und sagen, ja Herr, das steht zwischen dir und mir, weil ich dich nicht ganz verstehe. Es gibt Dinge, die sind zu hoch und zu groß und zu sonderbar. Und das darf jeder für sich, wie ihr heute da seid, für sein eigenes Leben auch so selber hinterfragen und fragen. Es gibt sicherlich Dinge, ich bin ja vorsichtig, jetzt, wenn ich was sage, weil dann trete ich vielleicht auch manchen zu nahe, möchte ich wirklich nicht, weil das wirklich persönlich ist. Für manche kann es wirklich, müssen wir nur abstrakt sagen, körperliche Belange sein, es kann emotionale Belange sein, es kann beziehungstechnisch sein, es kann wirtschaftlich sein, verschiedene, geistlich, biologisch, es gibt verschiedene Aspekte, aber ich möchte dich ermutigen, lege sie Gott hin, alles was es ist, lege es Gott hin und sage, Herr, ich habe in diesem Bereich, in diesem Aspekt, in dieser Not, in dieser Herausforderung, das beschäftigt mich so und so, Herr, es ist für mich zu groß und zu wunderbar, ich verstehe es nicht, lege es Gott hin. Und sag, Herr, ich lege es jetzt dir hin. Ich will mich nicht ständig mit dem beschäftigen und nicht ständig, geschweige denn, von dem zermartern lassen. Das will ich nicht mehr. Herr, mein Herz ist nicht hochmütig. Meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, die mir zu hoch sind. Loslassen und Gott überlassen. Wirklich Gott überlassen. Und das nicht so als Fatalismus, Kismet, dann ist es halt so. Sondern sagen, ja, Herr, ich vertraue es dir an. Weil ich weiß, du bist mein Vater. Ich habe meine Seele beschwichtigt und gestillt. Meine Seele in mir ist wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Das waren die drei Schritte, um dahin zu kommen. Es heißt so, ich war ja nicht dabei, ich kann auch nur Büchern glauben, wenn man es so lesen will, dass man zur damaligen Zeit, zur Zeit Davids und so, Kinder durchaus nicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern, so heißt es auch, durchaus bis zum zweiten Lebensjahr, manche sogar bis zum dritten Lebensjahr gestillt haben. Ich kann nur von mir sprechen, ich kann mich an meine Stillzeit nicht, an meine eigene gestillt worden Zeit nicht erinnern. Kann ich nicht. Das kann ich nicht, das sind andere Zustände, kann ich nicht. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn jetzt jemand bis 2-3 Jahre gestillt wurde, hat er vielleicht eher noch Erinnerung dran. Könnte ich mir vorstellen, sage ich mal so, einfach in den Raum gesprochen. Aber es heißt ja auch, ich habe meine Seele beschwichtigt und gestillt, so ist meine Seele in mir wie ein inzwischen entwöhntes Kind. Es geht nicht um das Kind, was nachts aufsteht und die arme Mutter alle 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und er schreit und schreit und der Vater denkt, oh, gut, dass ich nicht den Stilljob habe, das sind andere zuständig in der Phase. Und es ist ja auch gut, dass es so ist, aber die Zeit, bis es dann so ist, bis das Kind gestillt ist, ist oft aufregend, oft nervenreibend. Vielleicht für das Kind genauso, weil es ein Bedürfnis hat, wie für die Eltern, für die Mutter. Aber andererseits, was die Mutter dann gibt, was nur die Mutter geben kann, das ist ja nicht nur das Biologische, die Muttermilch, sondern diese Zärtlichkeit, diese Vertrautheit, diese Nähe, den Herzschlag, dieses allein zu wissen, das Kind, es ist eine Mutter da. Du bist nicht allein in dieser Welt. Ich habe dich in meinen Armen. Mein Herz schlägt für dich. Und dann singt sie vielleicht noch angenehm. Und es hat liebe Worte, tröstet das Kind. Und dann kommt das Kind irgendwann zur Ruhe, zur inneren und äußeren Ruhe. Der Vater hat auch schon, der vor dem Kind schon eingeschlafen, weil er wusste, jetzt wird er langsam ruhig. Und das Kind schläft und ist zufrieden und still. Aber was nimmt das Kind vor allem mit? Das entwöhnte, das gestillte Kind, die Zufriedenheit. Es nimmt mit, egal was passiert, egal wie groß die Not war, egal wie ich geschrien habe, es war jemand da, der mich sah, der mich hörte, der für mich sorgte und mir genau das gegeben hat, was ich brauchte. Das Kind brauchte jetzt keinen Porsche. Das brauchte keine Gehaltserhöhung. Das brauchte jetzt auch keinen dritten Urlaub. Das Kind brauchte jetzt auch nicht was weiß ich irgendwas. Es brauchte etwas, was es brauchte in seiner Not. Essen, Trinken, Geborgenheit, Sicherheit, all das. Und all das, und das hat David gesagt, ich bin wie ein entwöhntes Kind. Ich weiß jetzt in meinem Leben, David hat in all den Höhen und Tiefen, all den Krisen, all den Herausforderungen eins gewusst, wer mich versorgt, jeden Tag, am Schabbat und Montag, Sonntag, Mittwoch, wann auch immer, Tag und Nacht, wer mich immer versorgen wird, ist nur einer. Das ist nur einer. Jahwe, der treue himmlische Vater. Und wenn Arbeitslosigkeit droht, Gott, du versorgst mich. Und wenn Krankheit da ist, ich bagatellisiere es nicht, keine Frage. Wir wollen allerliebsten alle immer gesund sein, keine Frage. Aber Gott, auch in der Situation bist du mein Herr und mein Gott, denn du sorgst für mich. Du wirst es nehmen. Wir sind immer wieder berührt, auch ich, wenn ich dann höre von Christen, die ins Krankenhaus kamen und wegen der Krankheit ins Krankenhaus kamen und genau der Zimmernachbarin und dem Arzt und wem auch immer Zeugnis gaben. Wärst du sonst ins Krankenhaus gegangen? Wärst du sonst in dieser Reha-Klinik gewesen? Wärst du sonst in diesem Wartezimmer gesessen? Vielleicht nicht, sehr wahrscheinlich nicht. Aber genau dieser Mensch, der vielleicht vorm Suizid stand, dessen Ehe vorm Zerbruch stand, dem hast du Jesus gebracht. Dem hast du die frohe Botschaft gebracht, die lebendige Botschaft. Deshalb in allem, alles, was dein Leben ausmacht, egal wo du bist, wo Gott dich hinführt, wie ein entwöhntes Kind, Gott hat alles in seiner Hand. Und er hat alles, jeden Tag, jede Nacht, jede Situation, alles für dich vorbereitet, vor Grundlegung der Welt. Das heißt auch nicht, ich hoffe, dass es gut rüberkommt, naja, jetzt mache ich nichts mehr, Gott kümmert sich um alles. Nein, wir dürfen streben, wir dürfen Ziele haben. Die Frage ist nur, sind diese Ziele und Streben und Fühlen und Wollen Gott untergeordnet? Oder stehen sie auf meinem Thron und Gott ist drunter und er möge den Segen geben? Das ist die alles entscheidende Frage, die ich mir selber im Laufe des Lebens mehr und mehr stellen und klären durfte. Und da bin ich so Gott dankbar, dass ich so alt werden durfte, weil ich bin froh, sage ich ganz persönlich, ich bin so froh, dass Gott mir in seiner Gnade und Gnade und Gnade es mir auf Erden hier Stück für Stück beigebracht hat und nicht ich in Ewigkeit direkt vor ihm all das gleich offenbart bekommen habe. Dass Gott mir in seiner Gnade in diesem Leben es mir gegeben hat. Da bin ich Gott so dankbar, dass ich sie als Mensch noch von ihm und ich bin auf dem Weg mehr und mehr erkennen durfte. Deshalb habe ich meine Seele gestillt, meine Seele beschwichtigt. Und das wünschte ich uns, dass wir auch gerade jetzt, und ich glaube, die Zeiten werden turbulenter. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, auch nicht in Deutschland, aber die Zeiten werden turbulenter. Und dann zu sagen, Gott, du bist da. Meine Seele ist bei dir beschwichtigt. Meine Frau hat letztens so sinngemäß so zitiert, dass jemand, der in Gaza gefangen war, und der es befreit wurde, so sinngemäß hat er gesagt, dass in der Zeit in Gaza eine Gefangenschaft, in diesem Tunnel, Bunker, was weiß ich, wo er genau war, er Gott so real, so nah erlebt hat, dass er sich, ich sage es mal mit meinen Worten, nicht in diese Zeit zurück wünscht, aber diese Nähe oder sowas, diese Zeit, diese Intensität, die Gott ihm in dieser großen Not, in dieser Gefangenschaft, in dieser Folter, in diesen Situationen so nah war. Deshalb schreiben wir nicht alle Hurra, wir wollen mehr Not haben, mehr Katastrophen und mehr Verfolgung, das nicht. Aber das Herz zu sagen, Gott, ich will dich ganz nah spüren, ich will dich ganz nah erleben, ich will in deine Nähe kommen und mich nicht ständig ablenken lassen, abbringen lassen und tausend Dinge kümmern. Ich will in deine Nähe sein, will dich erleben, das ist möglich. Das sagt David. Ich habe meine Seele beschwichtigt und gestillt. Sie ist wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Und am Ende heißt es, Israel, vertraue auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Das finde ich großartig, nur drei Verse, aber was das bedeutet. Wenn ich kein hochmütiges Herz habe, keine stolzen Augen, mich nicht mit Dingen beschäftige, sage ich mal, die mich nichts angehen, die mir zu hoch sind, und wie ein gestilltes, entwöhntes Kind bin, in Gottes Armen, und du anfängst, und du anfängst, und du, und sie, und wer auch immer, und sich das ausbreitet, dann sagt ein ganzes Volk, dann sagt vielleicht erstmal eine ganze Familie, ein ganzer Hauskreis, eine ganze Gemeinde, aber da war es ein ganzes Volk, sagt, hoffe auf den Herrn, Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Wenn du diese Gewissheit hast, im Herzen, in deinem Verstand, in deiner Seele, in deinem Leben, dann mag kommen, was will. Dann kommt 2026, 27, 28 und wenn du auf YouTube schaust, dann weißt du schon, was 2028 kommt, weil es ja Experten gibt, die genau sagen, was da sein wird und deinen Angst und Schrecken machen wollen. Aber dann sagst du, nein, Israel, hoffe auf den Herrn. Und wie du auch heißt, setz deinen Namen ein. Hoffe auf den Herrn. Er sorgt für dich, egal in welchem Land. Deutschland, Schweiz, Österreich, Israel, USA, Brasilien, egal in welchem Land. Hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Wenn du diese Haltung hast, dann hast du diesen tiefen inneren Frieden. Und dann weißt du, nichts, aber auch gar nichts wird dich erschüttern, aus den Armen Gottes treiben. Denn alles, alles muss dir zum Guten dienen und er ist alle Zeit für dich, alle Zeit mit dir. Ich habe am Schluss ein Lied, das geht genau 3 Minuten. Ich sing's nicht, nein. Ich hoffe, das passt. 3 Minuten. Ich hoffe, dass die Technik klappt. Wenn es nicht klappt, nehme ich es an wie ein entwöhntes Kind, sagt, es klappt halt nicht. Okay, dann klappt es nicht. Es ist nämlich genau der Psalm 131. Es ist auf Englisch, aber die Übersetzung habt ihr ja vor euch in der Bibel. Mich hat es einfach so berührt von der Art, wie die Frau auch gesungen hat. Es ist halt jetzt dem Zusammenhang mit dem Psalm jetzt mein Stil gewesen. Und ich wünsche uns zum Abschluss, dass wir uns wirklich immer beschenken lassen und sagen, ja Herr, ich will diese Haltung haben, was mein Herz angeht. Eine Haltung gegenüber Bruder und Schwester, gegenüber dem Nächsten. Und ich will diese Haltung haben, Herr, mein gestilltes Dasein, meine Haltung, meine Erfüllung ist allein du. Das bist du allein, Herr. Ja, vielleicht klappt's.